Haben wir da vielleicht schon den ersten Unterschied zwischen USA und Deutschland identifiziert?
Also das glaube ich schon, dass die jetzt im vierten Jahr in Amerika leben, kann ich mit gutem Gewissen sagen, in Deutschland ist alles besser als in USA, außer Mindset. Also wirklich alles, eine Infrastrukturbildung, Straßen, ja, also sozusagen das ganze, die Social-System, Gesundheitssystem, alles besser. Aber das Thema Mindset im Sinne von, hey, wir haben ein Problem und wir wollen das lösen und wir lösen es. Und wir zeigen nicht mit dem Finger auf andere und sagen, hey, du im Unternehmen musst das machen, weil du bist IT-Leiter, es ist dein Problem. Da spuck mal in die Hände und versuch mal selber zu machen.
Herzlich willkommen. Wir führen heute ein Gespräch für unseren Inside Talk. Das ist unser monatliches Format. Und da laden wir immer gerne zwei Gäste ein und tauchen mal so ein bisschen tiefer ein und haben Zeit, einen Gedanken auch mal zu Ende zu denken oder ein bisschen Platz einzuräumen. Und der Inside Talk, der gehört zu Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek. Heute zu Gast sind Friedrich Arnold. Er ist Managing Director von Hörmann Digital. Und mit dabei ist Philipp Dipcherö. Er ist Unternehmer und Gründer der Scaled Innovation Group. Beide kennen sich, glaube ich, ganz gut, denn sie haben gerade zusammen ein Buch geschrieben. Und das Thema ist KI. Die besten Learnings aus dem Buch, die versuche ich jetzt den beiden aus ihnen herauszukitzeln. Wünsche mir dabei viel Glück. Und jetzt herzlich willkommen beim Inside Talk, lieber Friedrich, lieber Philipp. Hallo.
Hallo Christoph.
Hi Christoph, danke.
Damit die Leute euch kurz kennenlernen, Friedrich, du arbeitest bei Hörmann Digital. Was macht Hörmann? Wofür seid ihr bekannt? Ich bin früher mal in so einem Unternehmen vorbeigefahren, da stand immer drauf, Hörmann Türen zagen Tore. Das seid wahrscheinlich nicht ihr, ne?
Ja, das wird wahrscheinlich auch den Hörern so gehen, wenn sie das googeln, dann landen sie erstmal bei der Firma mit den Garagentoren. Das sind wir nicht. Ich arbeite bei der Hörmann-Gruppe, das ist eine mittelständische Unternehmensgruppe. Das sind die mit dem roten Logo. Und es ist wirklich ein Konglomerat aus 30 verschiedenen Firmen, Weltmarktführer unter einem Dach. Und ich leite da die Digitaleinheit, die Software entwickelt für alle Unternehmen, die unter der Hörmann-Gruppe vereint sind.
Und ihr seid gar nicht so klein. Ich glaube, ihr habt 800 Millionen Euro Umsatz.
800 Millionen Euro Umsatz in Summe und auch rund 3000 Mitarbeiter, die da arbeiten. Genau, das ist ein schönes Spielfeld auch für digitale Transformation, weil die Vielfalt da auch einfach sehr groß ist.
Und euer bekanntestes Produkt wären wahrscheinlich Warnsysteme?
Genau, die Hörmann Warnsysteme ist die Firma, auch die Keimzelle dieses Familienunternehmens. Also immer noch auf Familien geführt und bei Hörmann Warnsysteme werden eben Sirenen hergestellt. Die kennt man, wenn zum Beispiel am Wochenende mal ein Probealarm stattfindet oder der deutschlandweite Warntag, dann sind das eben die Sirenen, die hoffentlich anspringen. Und Hörmann Warnsysteme ist da eben der weltweit führende Hersteller von diesen Sirenensystemen. Korrekt, das gehört zur Hörmann Gruppe.
Wenn ich in Hamburg bin, wie wahrscheinlich ist das, dass ich eure Sirenen höre?
Das ist sehr wahrscheinlich. In Hamburg sind wir unterwegs.
Toll, sehr gut. Vielen Dank. Philipp, was macht die Scaled Innovation Group, beziehungsweise wie kann man dich beschreiben?
Ja, also Unternehmer, Vollwirt-Unternehmer. Wir haben das Unternehmen in USA gegründet. Ich lebe ja in Kalifornien mit meiner Familie und wir sind Zusammenschluss von Unternehmern und Gründern, die sozusagen Startups, aber auch Mittelständlern helfen, digitale Geschäfte zu skalieren, also wirklich groß zu machen. Ja, natürlich mit digitalen Tools und Methodiken und klassischem Sales, aber vor allen Dingen natürlich auch mit KI. Und haben ja einige Projekte jetzt gestartet, unter anderem ein großes Projekt im Bereich Medicare. Das ist sozusagen Krankenversicherung für Senioren in USA. Total spannend, total der Oldschool-Markt. Ja, und da wird alles noch mit Agenten und Papier verkauft. Da haben wir jetzt ein bisschen Digitalisierung reingebracht, ganz gut. Und genau, bin ja noch bei Familienunternehmen, bei Knauf und bei Chibo noch im Digitalbeirat. Und genau, und bin da immer noch mit dem Herzen stark in Deutschland und Europa.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen, wie man das sein kann, wenn man in Kalifornien lebt. Aber wo in Kalifornien bist du ungefähr?
In Newport Beach, das ist sozusagen die größte Bubble der Welt. Das ist also nicht nur die kalifornische Bubble, sondern du hast auch noch die Newport Beach Bubble. Dann sind meine Kinder noch auf der Waldorfschule, hast die nächste Bubble. Also das ist ganz nettes Leben da, aber viele, viele Trumpies um einen rum, sehr konservativ. Also es ist nicht das Kalifornien, was du dir wahrscheinlich so schön in L.A. und San Francisco vorstellst. Es ist also sehr, sehr magerlastig.
Okay. Ich habe gerade heute, hat glaube ich Gavin Newsom gesagt, dass Kalifornien einen Krieg führt gegen Trump. Also die Rhetorik wird auch gerade weiter hochgefahren, habe ich das Gefühl. Damit wir euch ein bisschen kennenlernen und ein bisschen warm grooven, habe ich mal so ein paar Dilemma-Fragen mitgebracht, wo mich mal interessiert, was ihr jeweils lieber entscheiden würdet. Also stellt euch mal vor, ihr müsstet entscheiden, ob ihr lieber ein 100% ethisches KI-Modell hättet, das aber leider die Innovation um 5 Jahre
Silicon
bremst.
Silicon Valley Speed.
Oder ob ihr sagt, lieber Silicon Valley Speed, aber dafür regelmäßig. Ja, okay. Ich habe noch nichts zu Ende gefragt, aber Philipp hat schon entschieden. Friedrich, wie würdest du da ticken?
Ich finde es nicht so einfach wie der Philipp. Also im Rahmen unseres Buches muss natürlich Speed die Antwort sein, weil das ist auch eines der Leitmotive, was wir da propagieren. Wenn jetzt aber Silicon Valley Speed heißt, wir haben dann am Ende sowas wie das, was gerade der Elon Musk da unter AI baut, dann fühle ich mich damit natürlich nicht wohl. Also ich finde da tatsächlich den europäischen Weg gut, sich schon ethische Leitplanken auch zu geben und dann trotzdem zu versuchen, auf der Weltbühne mitzuspielen.
Nächste Frage. Was würdet ihr lieber führen? Also wo wärt ihr lieber vielleicht CEO bei einem super profitablen Unternehmen, wo es aber ehrlich gesagt relativ wenig AI-Opportunities gibt, oder bei dem super unprofitablen AI-Unternehmen, was halt dafür das volle Spielfeld der AI die nächsten Jahre ausnutzen kann?
Da fange ich einfach mal an, Philipp. Ich finde tatsächlich Option 1 schon spannend. Ein super profitables Unternehmen, was aber eben zumindest heute glaubt, noch kein KI-Potenzial zu haben. Weil ich glaube schon, dass wenn man dann mal unter den Teppich schaut, dass da irgendwelche Datensätze sich noch finden lassen, mit denen man vielleicht das Geschäftsmodell noch weiter vergolden könnte. Und das ist eben auch der Ansatz, den wir gerade in der Hörmann-Gruppe versuchen zu fahren.
Ja, absolut. Also genau, ich bin natürlich jetzt in so einer, wenn es ein etabliertes Unternehmen ist und dann sozusagen Richtung Konzern geht und so, das ist, glaube ich, nicht so ganz meine Welt. Das hat aber jetzt nichts mit KI zu tun, sondern eher so DNA-mäßig. Ich nehme natürlich eher das, den möglichen Rising Star, den man jetzt komplett aufbauen muss, vielleicht sogar noch umstrukturieren muss und dann eben schauen muss, wie sieht das Geschäftsmodell der Zukunft aus. Ja, das ist eher meine DNA, ja.
Und die letzte der drei Dilemma-Fragen. Was würdet ihr persönlich frustrierender finden? Also was saugt euch mehr Power raus? Entweder starke Ideen und Strategien entwickeln, die dann aber leider nie umgesetzt werden, oder eine Firma führen zu müssen, die ständig von außen tolle Ideen bekommt, aber fast nichts davon irgendwie umsetzen kann.
Da versuche ich mal, also ich glaube, dass beide Fälle, glaube ich, gleich schlimm sind. Ja, also glaube ich. Und ich kann dazu auch direkt meine Geschichte erzählen. Und zwar, ich war mal bei einem Ideation Day bei einem führenden Sportwagenhersteller im Raum Stuttgart zu einer Keynote eingeladen. Und dort wurden also weltweit 600 Führungskräfte versammelt und dort wurden dann 2 Tage Ideen entwickelt. Ja, und es war schon die 3. Veranstaltung und dann wurden die Ideen danach implementiert und so weiter und so fort. So, und meine Keynote hieß, die Idee ist nichts wert. Es geht also nur um die Umsetzung. So, der Vorstandsvorsitzende war also auch dabei. Der ist ja jetzt VW-Vorstandsvorsitzende. Und ich habe ihn dann gefragt, sagen Sie mal, wie viele Ideen haben Sie denn letztes Jahr entwickelt? Hat er voller Stolz erzählt, 300. Dann habe ich ihn gefragt, wie viel haben Sie denn umgesetzt? Und dann wurde natürlich nach links und rechts geschaut und es war wirklich ein großer Stressmoment im Saal und flüstern. Und dann hieß es ja, eigentlich keins, aber eigentlich eins vielleicht und so. Und das ist natürlich das Dilemma, was wir in Deutschland haben, dass wir natürlich wahnsinnig viel entwickeln und ingenieursgetrieben versuchen, die Dinge perfekt zu machen, aber es dann eben auch wirklich nicht oder viel zu spät auf die Straße kriegen. Ne? Also deswegen glaube ich, dass beide Cases für mich das absolute Horrorszenario sind. Ja, und ich glaube, wir finden beide Cases leider sehr, sehr häufig draußen in der Wirtschaft wieder.
Laufen, würdest du sagen, dass so ein Ideation Day in den USA anders abliefe? Oder ein Jahr später?
Ja, ich glaube fest daran, dass die Amerikaner niemals einen isolierten Ideation Day machen würden, sondern da wäre ein Implementation und fucking Execution Day Week wäre sozusagen im Rahmen des Programms. Und das, sozusagen, die würden am Ende des Ideation Days dürfen dann nur Ideen stehen, die auch wirklich sozusagen Budget haben, die Potenzial zur Umsetzung haben, die nicht total crazy sind, dass man jetzt beim Automotive, dass man sagt, hey, der Wagen fliegt in einem halben Jahr oder so. Ne? Also das glaube ich, dass das da wirklich anders laufen wird.
Haben wir da vielleicht schon den ersten Unterschied zwischen USA und Deutschland identifiziert? Die einen sagen Ideen generieren, die anderen sagen Execution.
Also das glaube ich schon, dass die, also jetzt im 4. Jahr in Amerika lebend, kann ich mit gutem Gewissen sagen, in Deutschland und in Deutschland ist alles besser als in den USA, außer Mindset, ja. Also wirklich alles, eine Infrastrukturbildung, Straßen, ja, also sozusagen das ganze, die Social System, Gesundheitssystem, alles besser. Aber das Thema Mindset im Sinne von, hey, wir haben ein Problem und wir wollen das lösen und wir lösen es. Und wir zeigen nicht mit dem Finger auf andere und sagen, hey, du im Unternehmen musst das machen, weil du bist IT-Leiter, das ist dein Problem. Oder in der Schule, ich zahle Schulgeld Und jetzt, wenn es ein Problem in der Schule gibt, dann muss ein anderer lösen. Nee, das da spuck mal in die Hände und versuch mal selber zu machen. Und auch, by the way, und auch vielleicht einfach mal loszulegen, ohne dass wir jetzt die besten Leute am Tisch haben, ohne dass wir vielleicht einen Plan haben. Das finde ich schon sehr inspirierend und das ist ganz wunderbar, das jeden Tag da zu erleben. Ja.
Friedrich, was findest du schlimmer, Beraterfrust oder Macherfrust?
Ich habe beide Situationen schon erlebt und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ziemlich die Regel. Entweder du hast halt einfach keine Strategie, aber musst trotzdem irgendwie machen. Oder du wirst die ganze Zeit mit guten Ideen überhäuft, aber hast eigentlich gar nicht die Möglichkeit, wirklich umzusetzen. Ich glaube, fehlende Strategie ist tatsächlich auf lange Sicht viel frustrierender, weil man einfach sich nicht fokussieren kann. Also gerade jetzt auch in dem KI-Thema ist, glaube ich, auch eine Kunst, zu gewissen Themen einfach erstmal Nein zu sagen, beziehungsweise die halt in die Zukunft zu schieben und sich jetzt erstmal auf die richtigen Dinge zu fokussieren. Und das geht halt nur, wenn man tatsächlich auch irgendwo eine Strategie hat, wenn man zumindest mal weiß, welches Ziel man erreichen will. Deswegen ziele ich mal auf das Thema der fehlenden Strategie.
Jetzt haben wir schon ein, zwei Gedanken von euch beiden gehört. Wie ist die Connection zwischen euch zustande gekommen? Ihr habt ja jetzt die letzten Monate sehr intensiv miteinander gearbeitet. Wo habt ihr euch kennengelernt? Was waren so die Momente, wo ihr rückblickend sagt, da haben wir gemerkt, da wird irgendwie mehr draus als einfach nur ein LinkedIn-Kontakt?
Friedrich, erzähl du gerne die Geschichte, wenn du magst.
Ja, also genau. Wir haben da, also Philipp und mich vereint schon auch die Leidenschaft für die USA. So, ich habe ein MBA in San Francisco gemacht, 2014. Habe da auch das Silicon Valley hautnah miterlebt. Aber ich bin dann auch wirklich sehr bewusst wieder zurück nach Deutschland gegangen. So, ich hatte wirklich so dieses Gefühl, da gehöre ich nicht hin. Ich bin auch nicht dieser All-in-Silicon Valley-Unternehmer-Typ. Das habe ich da auch gelernt. Und dann bin ich wirklich mit wehenden Fahnen nach Deutschland gegangen. Und da 2015 war halt die Zeit der digitalen Transformation. Das war die Welle. So, da wurde der deutsche Mittelstand, die deutsche Industrie wurde da halt digitalisiert. Und das heiße Unternehmen damals war Accenture. Das war halt das Unternehmen, was die Unternehmensberatung in Deutschland disrupten wollte. Und federführend, das Gesicht war damals eben der Philipp als CEO. Das heißt, dann habe ich eben mit Philipp zusammengearbeitet. So haben wir uns kennengelernt. Und jetzt, wie sind wir zu diesem Buch gekommen? Philipp und ich sind natürlich auch über die Adventure-Zeit hinaus über mindestens mal LinkedIn verbunden, folgen uns da. Und Philipp ist ja sehr, sehr sichtbar, postet immer wieder von Spaziergängen am Strand und was er so erlebt. Und Anfang letzten Jahres ist Philipp dann eben auch super begeistert auf das Thema KI eingegangen und hat eben quasi von seinem Erweckungserlebnis berichtet fast, was er da hatte, als er eben auf Events in den USA war. Und dann hat Philipp eben, so wie er so ist, natürlich auch gesagt, ey, liebe Leute in Deutschland, wacht mal auf, das Thema ist ja riesig, das Thema ist ja weltbewegend. Und dann hatte ich Philipp tatsächlich eine kleine Nachricht, einen kleinen Kommentar unter seinen Post gesetzt von wegen, du Philipp, ehrlich gesagt glaube ich, wir müssen in Deutschland gar nicht aufwachen, weil ich bin hier im deutschen Mittelstand unterwegs und bei uns passiert gerade eigentlich ziemlich viel. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann einfach gesagt, eigentlich zwei coole Perspektiven. Wenn wir die zusammenpacken, könnte daraus doch ein Buch werden. Genau, und so ist dieses Projekt dann losgegangen.
Du hast jetzt was erwähnt, was ich auch in der Vorbereitung gelesen habe, dass Philipp bis Anfang 25 das Thema AI nur so mittelspannend verfolgt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das kannst du eigentlich, du kannst es sagen, wie es ist. Also eigentlich gar nicht, also ich habe es verfolgt, aber null genutzt. Also null, einfach null. Ja, also war sozusagen
und draußen. Diesen, jetzt will ich natürlich verstehen, falls es irgendwie da draußen Leute gibt, bei denen es ähnlich ist oder die in ihrem Unternehmen Mitarbeitende haben, bei denen es ähnlich ist, wie würdest du sagen, kam die Begeisterung zustande, die dann so weit ging, dass du sagst, jetzt müssen alle das spannend finden, was ich spannend finde?
Also es war tatsächlich wirklich ein persönlicher Use Case. Ich habe sozusagen eine Wohnung umgebaut und es kam vom Handwerker ein großes Angebot über irgendwie 30 Positionen. Und dann habe ich ihn gefragt, hör mal, wenn ich jetzt die Toilette irgendwie online suche, ist das der gleiche Preis? Ja, ja, auf jeden Fall und so. Dann dachte ich mir, komm, hier, jeder redet von ChatGPT, super, dann lädst das Ding mal hoch. Dann habe ich ein bisschen was gepromptet. Ja, und kam irgendwie nachher raus, dass der eben 70% auf die Preise auf den Materialpreisen draufgeschlagen hat. Ja, so. Und dann habe ich ihm das geschickt und dachte, ja, dann hat sich natürlich versucht rauszureden und so weiter und so fort. So und das war sozusagen der Triggerpoint. Und wer mich kennt, der dann habe ich natürlich sofort durch meine Beiratstätigkeiten kriege ich ja auch viel mit. Und da, ich sag mal, Anfang letzten Jahres ist da zumindest jetzt in den Unternehmen, die ich begleite, auch ein Schwung reingekommen. Ja, und dann war ich auf einer KI-Konferenz, habe ich ChatGPT gefragt, hey, ich wohne in Newport Beach, wo gibt's denn hier gute KI-Konferenzen? Und dann bin ich dann nach Las Vegas geflogen. Ja, und das war schon krass. Also da habe ich dann Lösungen, also von Hey Jen habe ich kennengelernt für Avatar, dann irgendwie so eine Marketingagentur, ich bin ja auch sehr stark im Marketing unterwegs, die dann sozusagen ganze Marketingkampagnen mit AI erstellt, ja, auf Basis von irgendwelchen großen Agenturgrößen. So, und dann habe ich natürlich das ausprobiert und habe mal von Chibo und von Knauf so mal ein paar Prompts da reingegeben. Und was da rauskam, das war für mich mindblowing, also im Sinne von Qualität, Kommunikation, auch Kampagnenideen. Dann habe ich mir selber so eine Kampagnenidee überlegt und das fand ich krass. Und da bin ich dann, ich sag mal, wie so ein Süchtiger, ja, dass man irgendwie sagt, hey, du probierst was aus und du kriegst eigentlich, klar, es war auch viel Fehlerhaftes und ich wurde natürlich auch oft enttäuscht, keine Frage, aber overall war das für mich total der Begeisterungsmoment und ist es ja immer noch. Und dann komme ich halt dann wirklich dann auch teilweise in Gespräche in Deutschland und sehe natürlich die Kritik einem entgegenkommen. Und da kam dann eben auch der Entschluss zu sagen, hey, neben jetzt Social Media und ein bisschen was zu erzählen, ein paar Use Cases draußen zu berichten, da natürlich das Buch zu schreiben, um die Leute einfach ein bisschen mehr wachzurütteln in Deutschland.
Ja. Friedrich, weißt du noch, was der Moment oder was das Detail war in dem Beitrag, bei dem du gesagt hast, na, ganz so nehme ich das im deutschen Mittelstand nicht wahr?
Ja, also was ich Philipp einfach gespiegelt habe mit meinem Kommentar ist, dass einfach zu dem Zeitpunkt Anfang letzten Jahres im deutschen Mittelstand schon in der Breite auch viel, mindestens experimentiert wurde, bis hin zu ersten Produktivanwendungen. Wir sind mit der Hörmann-Gruppe auch Mitglied im Maschinenraumnetzwerk in Berlin. Und da war ich dann tatsächlich auch im Frühjahr letzten Jahres auf so einem AI-Roundtable-Event. Das heißt, da kamen eben wirklich 10 mittelständische AI-Manager zusammen und haben sich über ihre Use Cases ausgetauscht. Und da hat man einfach gemerkt, okay, cool, hier passiert wirklich was. Hier werden Probleme gelöst durch diese neue Technologie und irgendwo wirkt das auch. Das wird auch angenommen. Da werden auch die entsprechenden Business Cases ausgerechnet, das, was man dann immer so macht als Innovationsmanager. Und das hat mich natürlich in der Hörmann-Gruppe genauso begleitet. Also wir haben uns als Hörmann Digital in der Hörmann-Gruppe auch den Hut aufgesetzt, dass wir das Kompetenzzentrum für KI sind. Und tatsächlich, das fand ich gerade interessant an dem, was Philipp erzählt hat. So, Philipp kommt das erste Mal in Kontakt mit KI und ist halt sofort total begeistert, ne? Und ich wette, bei diesen ganzen Demos, die du damals gemacht hast oder auch so diese Use Cases, die du ausprobiert hast, da hat wahrscheinlich jede zweite Antwort der KI dann auch nicht erstmal gepasst auf Anhieb. Ne? Und ich erinnere mich zurück, als wir GenAI das erste Mal in der Hörmann-Gruppe vorgestellt haben. Das war Ende 2023. Ne? GPT-3.5, alles noch aus heutiger Sicht schon wieder super weit entfernt. Und damals haben wir dann eben auch im Boardroom mal so einen kleinen Demo-Case gemacht. Dann war das so der erste Chatbot, im Hintergrund eben dieses alte GPT-Modell. Und dann hat sich der Vorstand hingesetzt, einer der Vorstände, tippt halt so ein, sag mir mal, wie viel Umsatz macht die Hörmann-Gruppe? Und dann kam dann natürlich erstmal eine falsche Antwort raus. Das ist ja selbstverständlich. Wer sich mit der Technologie auskennt, weiß, woher soll denn so ein generelles Sprachmodell wissen, was die Hörmann-Gruppe aus Deutschland für einen Umsatz bringt? Also da fehlten natürlich die ganzen Kontextinfos im Hintergrund. Und das hat wozu geführt? Naja, zu niedergezogenen Mundwinkeln, totale Demotivation, so nach dem Motto, ja gut, die Technologie liefert ja echt nicht das, was sie verspricht. Und so, das ist halt der Unterschied. Das ist dieser Unterschied zwischen, sage ich mal, auch dem Mindset, wie man da rangeht an diese Technologie, von wegen lässt man sich dadurch begeistern, weckt es in einem die Neugierde und auch dieses nach vorne denken, um auch das Potenzial zu sehen, versus sieht man erstmal die ganzen Probleme und was erstmal nicht geht. Genau, das ist, da gebe ich dem Philipp total recht und da sind wir auch zusammengekommen. Da deckten sich dann meine Erfahrungen auch mit dem, was er immer auch kritisiert und was er auch uns zuruft über den Atlantik. Und genau darauf, das ist auch eines der zentralen Motive in unserem Buch.
Und um das noch zu ergänzen, wenn ich das noch darf, Christoph, ich bin ja auch massiv durchs Learning gegangen. weil das ist ja schon auch vieles Overpromise, was wir da draußen sehen. Ne? Also wenn ich, ne, ich war ja jetzt gerade auf der CS in Las Vegas, ne, und dann habe ich mich da eingebucht auf dem LG-Stand, da wurde dann der neue Roboter vorgestellt, habe da 2 Stunden gewartet in Line und so, habe mich total gefreut, da war das Wohnzimmer da aufgebaut und dann standen die Roboter, ich habe mich schon gefreut, sagte, jetzt dann faltet der die Wäsche und räumt die Spülmaschine aus. Ja, hat er alles gemacht, aber das war alles im Video. Das heißt, der hat die einfachen Aufgaben, ja, und das war natürlich wieder amerikanisch, das war mega, mit einem Moderator und mit der geilsten Surround-Musik und du hattest, ich hatte echt Gänsehaut, ne, das kannst du dir gar nicht, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja, so, aber ich sag mal, da wurde dann der Schlüssel von dem Vater der Familie, wurde so eine Familiensituation nachgespielt, der ist immer so vergesslich, der Schlüssel wurde dann vom Roboter gesucht und der lag dann auf dem Sofa, hatte aber so einen Tennisball dran, weil klar, weil wenn er nicht so einen Tennisball dran hat, dann kann der Roboter den ja nicht aufnehmen, ja, und in dem Video hat aber dann der Roboter die Spülmaschine ausgeräumt mit den feinen Weingläsern, wo ich mir gedacht habe, never ever. So, und dann sagte der Roboter, hol doch mal aus dem Kühlschrank die Milch. Dann habe ich mir gedacht, wenn der Roboter jetzt zum Kühlschrank geht, das war so ein Push-Kühlschrank, ne? Und der macht mit seinen Tatzen den Kühlschrank auf, dann ist er ja verkratzt. Aber das war ja das neue LG-Modell, das ging ja automatisch auf. Wie bei dir auch zu Hause, Christoph und Friedrich und bei euch allen. Weil wenn wir uns natürlich dem Kühlschrank nähern, geht der immer automatisch auf bei uns. Der wird ja niemals so. Und das ist so dieses, ich mag ja ein bisschen fake it until you make it. Das finde ich ja auch gut. Das haben wir bei Adventure damals ja auch hier, ich würde sagen, in Deutschland ja en vogue gemacht. Ja, und das finde ich, aber das ist schon, wenn es um KI-Themen geht und gerade diese ganzen innovativen Dinge, da ist schon ganz viel dabei, was eben auch nicht so gut ist, wie man es sozusagen, wie man es erzählt, ja, und auch, genau, und auch teilweise auch wirklich schlecht ist, ja, wie eine KI teilweise natürlich auch wirklich sehr schlechte Ergebnisse liefern kann, ja.
Das, was du gerade beschreibst, das nennt man ja den Demo-Effekt, das ist wirklich so ein Effekt, der ist wirklich wissenschaftlich beschrieben. Und krasserweise ist China da extrem groß drin. In China gibt es häufig vom Staat Support, Förderung, damit ein Unternehmen ein Produkt baut, das eine Sache sehr, sehr gut kann. Und dann baut das Unternehmen das und konzentriert sich nur darauf, dass es diese Anforderungen kann. Und die kann es dann auch richtig, richtig gut. Aber vieles anderes kann es dann nicht. Und wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen Roboter gesehen auf Social Media. Die gehen so menschlich, dass sie teilweise die Hosen aufgeschnitten haben, um zu zeigen, dass da keine Menschen drunter sind, sondern echte Roboter drunter sind. Und dann denkt man natürlich, das ist ja viel besser als das, was in Amerika gebaut wird. Weiß dann aber nicht, dass dieses Gehen wahrscheinlich 97% dessen ist, was der Roboter gerade kann. Und das war nochmal so ein Learning für mich, dass ich dann irgendwie nachgeguckt habe, oh,
total.
Demo-Effekt und China ist da wahnsinnig groß. Okay.
Absolut.
Wieso habt ihr euch für ein Buch entschieden? Warum nicht ein Podcast, ein Newsletter, irgendwas Digitales? Warum ein Buch, das wahrscheinlich, nachdem es irgendwie fertig geschrieben wird, nochmal 3 Monate braucht, bis es wirklich im Laden liegt?
Es sind ja leider 5. Aber wir haben schon den Verlag ausgewählt, der am schnellsten ist. Also das zum Thema Digitalisierung im Verlagswesen in Deutschland. Gut, also Friedrich, geh du auch hin. Also ich finde, Buch ist immer eine gute Grundlage, weil du kannst natürlich sozusagen die Menschen erreichen, die mal in Ruhe mal was auf dem Tablet lesen wollen oder was in der Hand haben wollen. Ne, du kannst sozusagen Dinge nachschlagen. Das Buch ist ja auch so geschrieben, dass du ja auch wirklich selektiv mal sagen kannst, du liest dir mal 3 Seiten durch, nur mal ein Kapitel, ich habe das Problem und löst es. Und du kannst natürlich aus dem Buch alles machen. Also natürlich haben wir jetzt hier natürlich Social-Media-Kampagnen im Kopf und wollen eine Community rund ums Buch bauen und haben noch andere Ideen. Aber ich finde Buch, das ist ja auch nicht mein erstes, ja, Buch ist immer eine gute Grundlage, um sozusagen die Menschen in der Breite zu erreichen. Und das muss man in Deutschland ja erreichen, dass wir sagen, hey, das Thema KI, das dürfen wir nicht immer nur als Risiko sehen und als Angstthema, sondern wir müssen da eigentlich draufspringen und es viel mutiger in Gesellschaft, Wirtschaft und vor allen Dingen auch in der Politik nutzen, ja.
Das ist dir, glaube ich, auch wirklich ein Herzensangelegenheit. Ne? Du hast auch gesagt, ich habe gesagt, was wollen wir mit diesem Podcast heute erreichen? Und hast gesagt, Christoph, toll wär's, wenn wir den Leuten so ein bisschen kommunizieren, Startschuss, Mut haben, ausprobieren, zur Execution kommen und nicht nur irgendwie in der Innovation hängen bleiben.
Und scheitern, vielleicht auch scheitern. Und dann aber, weißt du, Christoph, dann aber vielleicht auch mal über die Scheitergeschichte jetzt reden und sagen, hey, ich habe das ausprobiert, öffentlich auch gerne. Ich habe das ausprobiert, hat nicht funktioniert, dann kann man wieder daraus lernen. Und das sozusagen das große Mindset-Thema, das ist ja meine Leidenschaft in Deutschland, dass sich da Dinge ändern. Und da müssen wir einfach bei KI, müssen wir einfach schneller sein, ja, müssen mutiger sein. Und natürlich das Thema Haltung nie vergessen. Ja, das, da hat der Friedrich ist eben auch nochmal gut drauf eingegangen. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass wir eher risikobasiert die KI in Deutschland in der Breite betrachten und weniger chancenbasiert. Ja.
Friedrich, wenn 10 Kollegen, die aus Deutschland kommen und irgendwie geschäftsführend sind von Mittelständlern, dieses pathologisch optimistische von Philipp mitbekommen, turnt die das an oder sagen dann 7 davon, du, das bei uns klappt das eh nicht? Also wie übersetzt man solchen Optimismus in deutsche Bürokratie Abhängigkeit?
Ich kann da jetzt erstmal nur aus meiner eigenen Erfahrung bei Hörmann berichten. Na, ich habe da jetzt auch nicht die, sag ich mal, Silver Bullet für alle Unternehmenssituationen in Deutschland. Aber bei uns war das so, nach auch diesem ersten Misserfolg, von dem ich gerade berichtet habe, haben wir die Chance genutzt, ein halbes Jahr später auf der großen jährlich stattfindenden Führungskräftetagung der Hörmann-Gruppe das Thema eben nochmal richtig aufzuhängen. Ja, da sitzen dann eben 30 Geschäftsführer in einem Raum und es ist dann ziemlich genau so statistisch verteilt, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt halt einen Großteil, die sind eher skeptisch, die haben zu dem Thema auch bis dahin noch gar keinen Berührungspunkt gehabt. Und es gibt natürlich immer auch irgendwo die, die innovationsbegeistert sind, die irgendwie privat schon mit der Technologie rumgespielt haben und so. Und dann habe ich da mit einer Keynote das Thema eben nochmal richtig eingeführt und zu dem Zeitpunkt dann eben auch wirklich einen Use Case präsentiert, der jetzt nicht eben dieser allgemeine Chatbot war, sondern der sehr, sehr spitz ein reales Problem gelöst hat, was auch jeder dieser Geschäftsführer nachvollziehen konnte. Und das war zu dem Zeitpunkt eben das Thema, dass jeder hat Meetings, jeder verbringt Zeit in Teams-Calls, unendlich viel Zeit. Und theoretisch, wenn man das richtig macht, ja, als Vertriebsmanager, als Projektleiter und so weiter, hat man natürlich hinterher auch ein richtiges Protokoll. Ja, in einem standardisierten Format, Ergebnisprotokoll, Action-Items etc. Jetzt ist natürlich jeder auch irgendwo so ein bisschen reflektiert und sieht ein, eigentlich komme ich dieser Verpflichtung nicht wirklich nach. So sieht's halt aus. Man hat keine Zeit für richtige Protokolle. Und da haben wir dann eben in der Hörmann-Gruppe eine KI-Applikation gebaut. So. Und die haben wir gebaut, die haben wir ausgerollt, die hat funktioniert. Und da hatten wir dann eben wirklich auch den Pull aus der operativen Mannschaft, die uns das Ding aus den Händen gerissen haben. Und mit dem Use Case, super spitz, eine einzige Website mit einer Lösung drauf, habe ich dann den Geschäftsführern klar gemacht, okay, jetzt stellt euch doch mal vor, was noch alles möglich ist. Ja, das war jetzt hier nur ein Problem, was wir gelöst haben. Und das hat dann zumindest mal in dem Raum für einen Raunen gesorgt und auch ein paar Augen geöffnet. Und so formt sich dann eben die Allianz der Willigen. Das sind die Leute, die halt den ersten Schritt gehen, ja, ein Risiko auch eingehen, auch persönlich, ihren Hals mal rausstrecken und was mit mir ausprobieren. Und dann zählt's natürlich, dann muss ich natürlich auch liefern und muss mit denen dann natürlich auch den nächsten Schritt wirklich erfolgreich ziehen. Und ja, so haben wir uns Schritt für Schritt vorangetastet, sage ich mal so.
Ihr habt gerade gesagt, euer Buch ist, also das Buch heißt Mut zur KI. Und auf der Rückseite steht irgendwie KI-Mutmacher. Nee, was steht auf der Rückseite?
Muss ich jetzt nachschauen.
Gute Frage. Ich dachte, du hast eine Buchbeschreibung und wir beide werden beschrieben, ja.
Okay, ich dachte, ich hatte irgendwie auf dem Cover einen Slogan noch gesehen. Okay, aber es heißt Mut zur KI. Und ihr habt schon gerade gesagt, es ist aufgebaut in unterschiedlichen Kapiteln, sodass man auch ganz gezielt irgendwie nachschauen kann, welche groben Themenbereiche finde ich da, wenn ich das jetzt aufschlagen würde.
Gut. Also ich sag mal, die Unterzeile, die du meinst, ist wahrscheinlich, wie wir mit neuem Mindset Unternehmen erfolgreich in die Dekade der KI führen. Ne? Also genau, so. Und ich sag mal, worum geht's in dem Buch? Also ich sag mal, erstmal natürlich darum, warum sind wir so, wie wir sind, wir Deutschen? Also da ist es, glaube ich, das Thema Saturiertheit, kann man dort wahrscheinlich sehr stark nennen. Ja, dass es uns in allen Bereichen, gerade im Vergleich zu den USA, das ist ja auch der Blick von Friedrich und mir sehr stark, ne, wo du eben viel mehr kämpfen musst, wo es nicht so ein Sozialsystem gibt, wo du für Bildung, Universität zahlen musst, wo du teilweise 2, 3, 4 Jobs haben musst, um irgendwie durchzukommen. Ja, ich sag mal, das ist so ein bisschen die deutsche DNA eben, dass da dieses Saturierte drin steckt auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dieses Thema Angst vor Scheitern, ja, dass man sagt, hey, in Amerika, wenn man scheitert, das ist ja im Vorstellungsgespräch immer gut, ja, hey, was sind deine Scheitergeschichten, ja, so, und das ist in Deutschland natürlich anders, dass wir da natürlich auch auf Basis der in Unternehmen teilweise Cover-Your-Ass-Strategie, dass man sagt, hey, du kommst eigentlich nur hoch, wenn du angepasst bist, wenn du nicht scheiterst, ja, so, und das ist sozusagen, das wird das ist sozusagen der Einstieg und dann wird beschrieben, was braucht es eigentlich, um erfolgreiche Unternehmen in die Dekade der KI zu führen. Das sind ja eben die drei Hauptthemen, ne? Speed, Mut und vor allen Dingen aber auch Haltung. Ne? Also nicht zu sagen, hey, ich nutze jetzt ein HR-Tool und da ist jetzt irgendwie ein Scoring-System drin, was man ethisch, moralisch nicht vertreten kann. Ne? Also das funktioniert eben nicht. Und Friedrich, du kannst ja gerne nochmal auf Case Studies und Methodiken und so weiter und so fort eingehen. Aber das ist so ein bisschen, wo wir sozusagen herkommen, was ja auch der Driver war für uns, das Buch zu schreiben. Ja, und genau. Und Friedrich, du kannst noch mal ein bisschen mehr Deep Dive machen, gerne.
Ja, also die erstmal, lass uns doch vielleicht kurz erstmal erwähnen, für wen das Buch überhaupt gedacht ist. Also das Buch richtet sich nicht an die, sage ich mal, IT-Profis, die jetzt schon jahrelang KI einsetzen und nach dem nächsten Benchmark suchen für das neueste Sprachmodell. Sondern das Buch richtet sich eben jetzt an die Menschen und insbesondere an die Führungskräfte, die das Gefühl haben, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich ausreichend mit dem Thema KI auseinandergesetzt und die sich vielleicht sogar ein bisschen abgehängt fühlen. Ja, es gab gerade erst eine Bitkom-Studie, wo eben rauskam in Deutschland, dass tatsächlich mehr als die Hälfte der befragten Manager sagen, das Thema KI, das zieht gerade eher an mir vorbei. Ich habe irgendwie das Gefühl, da abgehängt zu werden. Und genau für die Leute ist das Buch da, einfach auch als Weckruf nach dem Motto, Leute, einfach mal machen. Habt keine Angst, seid mutig und wir geben euch eben auch in dem Buch Inspiration in Form von konkreten sogenannten Mood-Challenges am Ende eines jeden Kapitels, wie man eben selber das Thema auch bei sich mal in die Wirkung bringen kann. Wie ist das Buch aufgebaut? Die ersten Kapitel leiten eben anhand eines Dreiklangs her, was unsere Philosophie ist. Der Dreiklang lautet, damit du KI bei dir anwenden kannst. KI ist aus unserer Sicht kein Technikthema, sondern KI ist ein Menschenthema und du musst drei Sachen bei dir verbessern. Das erste ist Mut, mutig sein. Das zweite ist Haltung. Du musst mit der richtigen Haltung rangehen. Und das dritte ist eben Tempo. Und so fängt das Buch an. Dann leiten wir das eben her. Dann haben wir tatsächlich für dieses Buch auch Interviews geführt im industriellen deutschen Mittelstand und haben da auch ganz konkret mit Leuten geredet, die eben diese Transformationsreise auch schon in ihrem eigenen Unternehmen durchschritten haben, die teilweise mit Hilfe von KI ganz neue Geschäftsmodelle bei sich entwickelt haben und teilweise eben einfach so auch die interne Prozesslandschaft mit KI aufgeräumt und verbessert haben. Und diese Case Studies findet man dann eben auch im Buch, um wirklich aus der Praxis das Ganze auch mit einem Fundament belegen zu können. Und hinten raus geben wir auch nochmal einen ganz passionierten, sag ich mal, Appell an alle Leser als Deutsche, Österreicher, Schweizer und Europäer, dass dieses Thema eben auch ein geopolitisches Thema ist und dass wir da einfach auch mitspielen müssen, um auch auf der globalen Bühne weiter erfolgreich zu sein. Genau, also das ist mal so die Grobstruktur unseres Buches.
Und ich würde noch ergänzen, was mir besonders gefallen hat, ist Friedrichs und mein Blick und das Kapitel auf unsere ehemalige Firma Adventure, die wir ja damals mit 250 Mitarbeitenden, der Digitalpionier in Deutschland, wo jetzt unsere Aussage ist, wo wir sagen, die könnten wir jetzt mit 10% der Leute durchfahren. Ja, so, weil ich sag mal, das ganze Thema vorne, Ideation, ne, Prototyping, dann nach den Ideen Produkte entwickeln, die irgendwie eher fake it until you make it, dann so die ersten MVP-Produkte, Minimal Viable Products, die irgendwie nur ein, zwei Funktionen haben, die da draußen laufen, das waren Prozesse damals, die haben 3 Monate plus gedauert, ja, so, das würdest du jetzt in einer Woche oder zwei und vielleicht je nach Segment, vielleicht sogar in wenigen Tagen machen, ja, mit KI. Und das ist natürlich total spannend, ja, und dann natürlich, ein Kernding bei Adventure war das Marketing, also wir hatten eine riesen Presseabteilung, ja, wir haben irgendwie Leute, die Design gemacht haben, Landingpages entwickelt haben, ja, die Kampagnen für uns Adventure, aber auch für die Kunden entwickelt haben, und wenn ich sehe, was es da für Tools jetzt in der KI-Landschaft gibt, das ist ja insane, also da gibst du im Monat $1,500 an Abo-Modellen aus, ja, so, und dann bist du full-fledged da draußen, ja. Und das ist ja auch die Chance für den Mittelstand, für unsere deutschen Unternehmen. Früher, wenn ich mit den CEOs zusammengekommen, die haben gesagt, oh, digitale Transformation. Dann haben wir mal so die Geschichte erzählt, du musst so für wahrscheinlich 1 Million Euro musst du so die digitale Startbahn bauen, dass der Jumbo-Jet abheben kann, ja, oder der A380 oder was auch immer, der digitale Jet. Ja, mittlerweile gibt's, oder haben die gesagt, oh, die Budgets, ist das denn sicher? Kommt da was raus? Und so haben wir gesagt, nee, ist alles unsicher, muss man erstmal gucken. Immer so Start-up, du baust mal für 100.000 die erste Teil Startbahn, dann das zweite, dritte. So, das war unsere Geschichte. Heute, no excuses, Leute, ja. Da hast du die Modelle da draußen, ja, wenn du ein bisschen dich mit den Zielen auseinandersetzt und ein bisschen natürlich schaust, dass du natürlich ein sicheres Umfeld hast, wo du, ist der Friedrich viel, viel mehr drin als ich, ja, wo du dann sozusagen sicher die Kundendaten reingibst und die richtige Technologie auswählst, da kannst du schon sofort starten, als Startup auch. Du kannst sofort loslegen, ja. Und das ist, glaube ich, der große Game Changer, wo wir uns wünschen würden, dass Deutschland diesen Gamechanger in ähnlicher Euphorie sieht, wie wir den auch sehen. Ja, gerade im Vergleich, wie das vor 5 oder 10 Jahren war. Ja, allein schon budgetär, zeitlich, ressourcenmäßig. Ja.
Ihr hattet eben beide jeweils das Wort Haltung genannt. Und ist das auch so ein Beispiel für diese Haltung, dass du sagst, no excuses? Oder sagst du, die Haltung, die man haben muss als Unternehmen, um mit dieser KI-Transformation irgendwie klarzukommen, das hat mehrere Bestandteile. Und was könnten die anderen Bestandteile sein?
Friedrich, geh du gern rein, wenn du möchtest.
Also wir reden bei dem Thema Haltung auch sehr viel über Führung, weil einfach man als Führungskraft in so einem Transformationsthema wie jetzt bei der Einführung von KI extrem viel auch falsch machen und auch kaputt machen kann. In der Art und Weise, wie man das Thema überhaupt einführt. Ja, zum Beispiel beobachte ich in meinem Umfeld, es gibt Führungskräfte, die sagen dann, ja, KI ist wichtig, macht mal KI, das sagen die. Aber persönlich haben sie die Applikation halt noch selber nie auf ihrem Laptop geöffnet. Das merke ich spätestens dann, wenn ich ihnen dann mal erklären muss, wie sie sich einloggen. Das ist natürlich aus Führungssicht ist es ein absolutes No-Go, weil deine Leute schauen natürlich auf dich. Du magst das eine sagen, aber wenn du das nicht wirklich tust, walk the talk, dann wissen die schon, wo die Prioritäten liegen. Das ist das Erste. Das hat was mit Haltung zu tun. Das Zweite ist dann, wie man auch Risiken tatsächlich, sag ich mal, eingeht und dann auch Fehler eben zulässt und nicht bestraft. Selbstverständlich, das ist auch bei der Hörmann-Gruppe von Anfang an das Gestaltungsprinzip gewesen, wir setzen KI so ein, wie sie sicher ist. Ja, aber wir setzen sie ein. So, und da gab es eben von Anfang an auch eine sehr klare Ansage, das ist erlaubt und das nicht. Aber in dem erlaubten Rahmen dann eben natürlich auch Fehler zuzulassen. Das ist ganz wichtig. Und dann nicht den Leuten sofort den Kopf abzuhacken, wenn eben tatsächlich mal auch ein Ergebnis rausgekommen ist und vielleicht irgendwo mal aus Versehen weiterverwertet wurde, wo dann leider ein Modell mal halluziniert hat. Das ist natürlich auch alles Teil der organisatorischen Lernkurve. Ja, das muss man eben zulassen. Die Leute muss man dann auch natürlich dazu hinführen, dass sie daraus lernen aus Fehlern. Das muss man als Führungskraft moderieren. Wir haben in dem Buch ganz viel Wert darauf gelegt, wirklich die Wichtigkeit von guter Führung im Zusammenhang mit KI herauszustellen.
Das Wort Mut-Challenge war mir auch hängen geblieben. Ich hoffe, dass ihr eine Mut-Challenge habt, die wir hier im Podcast nennen können, ohne dass man danach euer Buch nicht mehr kaufen muss. Aber was wäre ein Beispiel, über das wir nochmal reden können? Was wäre eine gute Mut-Challenge?
Also da haben wir in einem Kapitel über zum Beispiel eine Prompting-Challenge gesprochen, wie so eine Prompting-Challenge funktioniert, wie man die auch selber wirklich mit sehr wenig Aufwand aufbauen kann. Eine Prompting-Challenge ist im Endeffekt so ein, sage ich mal, Format, wo man dann die Leute das erste Mal auch an so ein Chatbot herantasten lässt. Man generiert ein fiktives Szenario, weil das muss auch irgendwo ein bisschen ausdefiniert sein, damit man eben auch Kontext hat, um dann das Chat-Tool auch zu füttern. Und dann führt man die Leute wirklich Schritt für Schritt durch dieses Prompting. Und erklärt auch, hey, guck mal, so lässt sich das noch optimieren. Und wenn man das so anders macht, dann kommen da auch bessere Ergebnisse raus. Und ich habe diese Prompting-Challenge tatsächlich live bei uns in der Hörmann-Gruppe gemacht mit diesen versammelten Führungskräften. Und am Ende kam dann da eben, das war so ein Szenario, wir machen jetzt hier in 20 Minuten, schreiben wir jetzt den Businessplan für das nächste Startup, was ein großes Möbelhaus wegdisrupten wird. Und am Anfang natürlich alle irgendwie sich zurückgelehnt und gelächelt. Ja, 20 Minuten, klar, passiert ja jetzt wahrscheinlich nicht. Aber nach 20 Minuten saß halt jeder vor seinem Laptop, hatte einen Businessplan, der klar auf die, sage ich mal, Schwächen von dem Konkurrenten abzielte, hatte Firmenlogos, hatte Pitch-Decks, alles in 20 Minuten. Und dann sitzt selbst der, sage ich mal, erfahrenste CFO sitzt da und dem klappt halt die Kinnlade runter. Und das ist die Macht einer solchen Prompting-Challenge. Und deswegen ist die eben auch eine der Mut-Challenges in unserem Buch.
Deswegen, Leute, Sachen ausprobieren, testen, testen, testen. Wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr auch die Power der Tools und der Challenges oder was auch immer, werdet ihr die, also wenn ihr den Mut nicht zeigt, es mal auszuprobieren, dann werdet ihr natürlich niemals, also die Learnings bekommen, ihr werdet auch scheitern, ihr werdet auch ultra enttäuscht sein, ja. Da gibt's also ja auch ganz, ganz viele Beispiele, aber ihr werdet auch überrascht sein und es wird euch vom Hocker hauen, was da dann, was die KI da so alles bringen kann. Ja.
Ich versuche so ein bisschen parallel, ja, Friedrich?
Wir schreiben auch jetzt parallel noch einen kostenlosen Newsletter. Kurzer Plug, mutzuki.com, da kann man sich dafür anmelden. Und in unserer letzten Edition haben wir dieses Bild verwendet, KI ist kein Zuschauersport. Du wirst KI nicht verstehen, wenn du dich an den Rand setzt und zuschaust. KI ist ein Kontaktsport. Also du musst wirklich in den Ring gehen. Du musst es einfach mitmachen. Du musst es erleben. Nur so wirst du es verstehen und nur so kannst du es auch führen.
Den Link zum Newsletter schreibe ich gerne unten rein, in die Shownotes. Ich versuche so ein bisschen zu übertragen, was ich von euch höre. Ich habe früher die Leute versucht zu überzeugen, warum irgendwie Google fürs Marketing wahnsinnig wichtig ist. Und da gibt es teilweise ähnliche Diskussionen, dass Leute sich nicht vorstellen können, wie groß das ist, wie gut das ist, dass es so viel wachsen wird. Dass es so, also das hat schon Ähnlichkeit mit dem, was gerade bei KI los ist. Die Challenge, die du da gerade erzählt hast, das finde ich wahnsinnig wertvoll. Denn natürlich würde es mich auch erstmal minimal motivieren, wenn mir jeder nur sagt, probier das doch mal aus, weil es ist genauso wie ich versuche jetzt irgendwie wieder abzunehmen und wenn Leute sagen, ist doch weniger, sag ich so, ja, das Kaloriendefizit, das weiß ich auch, aber irgendwie aus irgendeinem Grund fange ich nicht an, weniger zu essen. Und diese Prompt-Challenge fand ich sehr gut. Wie viele Challenges insgesamt finde ich im Buch?
Da müssen wir jetzt tatsächlich nochmal überprüfen.
Aber eher 4 oder eher 10, also was schätzt du?
5 Challenges haben wir im Buch.
5 Challenges. Das finde ich nämlich ziemlich, ziemlich gut. Und ich fand auch diese, sowas ist für mich meistens immer schwer, aber ich fand auch diese 2 Ausdrücke, die habe ich mir auch gleich aufgeschrieben. KI ist Kontaktsport und kein Zuschauersport, finde ich super. KI ist Menschenthema, kein Technikthema. Also das sind im Grunde, glaube ich, markige Wörter, aber trotzdem beschreiben die das, finde ich, sehr, sehr gut und fand ich gut gewählt.
Ich glaube auch, Christoph, und das auch an die, vielleicht auch ein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wenn ihr Dinge seht, die mit KI gut funktionieren oder die generell im Alltag gut funktionieren, erzählt sie weiter. Also das ist es ja. Das ist ja, wir müssen in ein Mindset und auch in der Kommunikation in Deutschland kommen, dass wir nicht mehr, dass wir weg von dieser Empörungsgesellschaft kommen und sagen, hast du das schon gehört? Das KI-System ist abgestürzt und das ist ja schlecht und da haben die Amerikaner wieder das gemacht und ethisch, moralisch ist das schlecht, sondern wir müssen ins positive Storytelling kommen und wir müssen das teilen und wir müssen vor allen Dingen uns auch viel mehr feiern für die Sachen, die funktionieren. Und das sehe ich jetzt auf Social Media und in den Medien. Auch wenn man so die KI-Geschichten hört, dann ist das ja auch das Handelsblatt. Ich bin ja großer Handelsblatt-Fan. Ich bin da ja, hab meine Kolumne. Aber berichtete dann von der Tesla Self-Driving-Fahrt eines Handelsblatt-Redakteurs in Deutschland. Das hat vor 2 Wochen stattgefunden. Die Überschrift war volle Kanne ins Schlagloch ungefähr. Das war so die Überschrift. Da sage ich mir, und ich meine, ich bin jetzt kein Tesla-Fan, nach dem, was Elon Musk da so abgezogen hat, aber war früher der ultra krasse Tesla-Fan und fahr auch Tesla, ja. Und wenn man das Self-Driving in USA sieht, das ist insane. Also ich habe ja beim Self-Driving mal ein Video gedreht für den Friedrich und für Freunde. Das ist total verrückt, wie der Spurwechsel macht. Der fährt Door zu Door, der parkt ein, rückwärts ein, der ist am Kreisverkehr, an der Ampel, rechts vor links, der kennt die Straßenschilder. Das ist total irre. Ja, so, das heißt, diese Geschichten, die müssen wir in meinen Augen viel, viel öfters erzählen und sagen, hey, guck mal, Leute, das funktioniert in Deutschland nicht so wegen der Gesetzgebung, das ist ein anderes Thema, aber Leute, da ist was, da ist ein Tool, da ist ein KI-Tool, da ist ein Buch, da ist was Innovatives, das Feature von VW habe ich ausprobiert und das ist mega. Das müssen wir erzählen und wir müssen nicht erzählen, wie wir mit dem Elektrowagen irgendwie mit 30 über die Autobahn gefahren sind, weil irgendwie der Akku leer war oder so, ja, so, oder fast leer war, ne, so, und das wäre sozusagen mein großer Wunsch hier an die Zuhörer und Zuhörer, Leute, Positivität, wir brauchen die positiven Geschichten, die funktionieren, ja.
Da ich auch großer Tesla-Fahrer bin, weil ich groß bin, aber ich fahre auch Tesla und großer Full-Self-Driving-Fan bin und ich immer noch das Gefühl habe, von all dem, was ich so sehe, ist Tesla wirklich immer noch am weitesten, auch wenn irgendwie viele Deutsche sich das nicht vorstellen können. Schaut mal auf YouTube, da gibt's einen YouTube-Kanal, der heißt Dirty Tesla. Der wohnt am Ende einer Dirt Road, also unmarkierte Straße. Und der fährt halt aus seiner Garage, also er setzt sich in der Garage ins Auto rein, sagt, ich will jetzt irgendwie zu Walmart. Und das Auto fährt ihn aus der Garage zur Straße, zur unmarkierten Dirt Road, abends, nachts durch den Schnee bis auf den Parkplatz bei Walmart und parkt dann dort auch noch ein, in der Nähe des Eingangs. Also das ist der Status quo, der da ist. Und dass es in Deutschland nicht läuft, hat fast nur regulatorische Gründe.
Ja, und Christoph, Ergänzung, es könnte sogar auch sein, dass der vielleicht den Wagen erstmal trainieren musste. Mhm. Das will ich ja zum Beispiel gar nicht ausschließen. Vielleicht musste der, ich habe das bei uns in Newport Beach, da sind auf der Straße, sind dann wirklich so, das Infrastruktur ist ja ein Desaster dort, ne? Dann sind sozusagen so tiefe Dellen in der Straße, dass ich abbremsen musste und den Wagen kann man ja, das weißt du ja, kann man ja so hochpumpen dann. Ne?
Mein
das heißt,
da nicht.
Kann man den sozusagen höher stellen. Meinen kann man beim Fahren höher stellen. Das heißt, ich habe den höher gestellt und natürlich jedes Mal, wenn der jetzt da lang fährt, egal ob ich fahre oder Self-Driving fährt, wird der Wagen 10 Sekunden vorher hochgepumpt. So. Und das ist ja, das kann sein, dass die Dirt Road hat und der hat ja ganz viel, ne? Aber das ist ja auch, hey, das System lernt ja und es wird ja besser und wir müssen dem System ja auch helfen, besser zu werden, ja.
Du hattest vorhin erzählt, dass viele Dinge, die ihr da bei der Adventure gebaut habt, vielleicht jetzt mit einem Zehntel der Leute irgendwie möglich wären oder zum Bruchteil der Zeit oder sowas. Wie stark ist denn dieses Menschenthema KI ein Thema, das Menschen ersetzen wird? Weil das, glaube ich, auch gerade dieses Jahr 2026 vielen dämmern wird, dass sie sagen, Moment mal, was mache ich denn da eigentlich? Und dass das im Grunde jetzt neben dem in die Puschen kommen eigentlich der nächste Hemmschuh wird in diesem Jahr.
Also genau, also Friedrich, ergänzt du gerne mal. Also ich glaube, dass das massiv die Arbeitswelt verändern wird, aber genauso viel verändern wird, wie als ich vor 35 Jahren durch die Produktionshalle meines Großvaters im Sauerland gegangen bin. Ja, dann sah die Produktionshalle natürlich auch total anders aus als jetzt. Ne? Natürlich hat man dort jetzt viel mehr Robotertechnologie und viel mehr Automatismen und Fließband und die Leute müssen nicht mehr so schwer tragen und so weiter und so fort. So, und es wird natürlich, da reden wir ja von Blue-Color-Transformation, da sind wir ja auch schon wirklich sehr weit in Deutschland und auch in der Welt. Aber im White-Color-Bereich wird das natürlich jetzt auch massiv kommen. Also wenn man mal sieht, wie jetzt so ein klassisches mal Consulting-Unternehmen, ich habe im Consulting angefangen. Also ich hätte jetzt als Junior-Consultant noch einen einzigen Job. Und den aber seit der CES auch nicht mehr, weil da habe ich Kaffeeroboter gesehen. Ja, ich würde nur noch Kaffee machen für meinen Chef. Das ist das Einzige, was ich als Junior-Consultant machen würde. Alle anderen Tätigkeiten, die ich damals, als ich angefangen habe zu arbeiten, gemacht habe, die sind jetzt alle automatisierbar durch KI, schon von PowerPoint-Präsentationen erstellen, über Research, über Daten sammeln, Excel-Tabellen erstellen, Pivot-Tabelle machen und so weiter und so fort. So, da wird sich viel ändern, aber habe ich jetzt Angst davor, dass wir jetzt Massenarbeitslosigkeiten haben? Nein, weil die Jobs, die in Zukunft entstehen, da kennen wir die meisten noch gar nicht, ja, und die werden auch, glaube ich, immer wichtiger im KI-Zeitalter. Wir brauchen Empathie, wir brauchen eine gute Kommunikation, wir brauchen Sozialkompetenz. Das werden Maschinen über Jahrzehnte raus nicht haben, ja, und der KI wird das auch nicht haben. Und deswegen bin ich da jetzt nicht so schwarzmalerisch wie viele andere. Aber es wird natürlich, man muss es sagen, alles, was wir kennen, verändern. Und zwar alles.
Ich hoffe immer, dass Junioren das doch nicht so so schlimm trifft, sondern dass man einfach jedem Junior sagt, das Beste, was du machen kannst, ist zu irgendeinem großen AI-Thema derjenige zu sein, der am besten dieses Tool bedienen kann. Also der am besten Bescheid weiß, wie ich die OpenAI bediene, der am besten. Und ich glaube, da liegt eine große Chance, dass man irgendwie sagt, nee, diese ganzen Prozesse und Sprinte und was sie da alles an Debt aufgebaut haben, an Technical Debt, das ist mir alles egal. Aber wenn irgendwie was bei OpenAI jemand eine Frage hat oder Gemini oder sowas, dann weiß ich halt sofort, wie man irgendwie weiterhelfen kann. Ich hoffe, dass es die nächsten Jahre für Junioren eine gute Nische sein kann.
Lass mich nochmal ganz kurz bitte die Hörmann-Perspektive auch auf diese Frage bringen, wird KI jetzt uns alle arbeitslos machen? Das ist natürlich ein total sensibles Thema. Wir sind auch in unserem Buch, wir sind jetzt hier nicht die den Hype-Train durch Deutschland fahren. Wir sind nicht die Silicon Valley Bros, die jetzt AGI irgendwie verfolgen und sagen, hier, dass in Zukunft sind wir alle irgendwie mit bedingungslosem Grundeinkommen versorgt und die Welt ist rosarot. Bei Hörmann haben wir dieses Thema so angesprochen, dass wir gesagt haben, Leute, lasst uns mal ganz kurz die Fakten auf den Tisch legen. Was uns eigentlich gerade bewegt in deutschen industriellen Mittelstand ist, dass die Babyboomer-Generation über die nächsten Jahre in Rente geht. Ja, in so einem Unternehmen im deutschen Mittelstand gehen über die nächsten Jahre bis 2035 40% der Leute teilweise einfach in Rente. 40% der Belegschaft gehen weg, nehmen Wissen mit. Implizites Wissen, was einfach in den Köpfen drin ist. Und das ist die Challenge, die CEOs, die Unternehmer da draußen nachts nicht schlafen lässt. Ja, das heißt, es geht eigentlich gerade darum, wie schaffen wir es eigentlich, weil die ganzen Leute kommen ja nicht nach. Also so viele Leute werden wir nicht einstellen. Wie schaffen wir es eigentlich zukünftig mit geringerer Mannschaft mal mindestens die gleiche Wertschöpfung zu liefern, wenn nicht sogar mehr? Wir wollen ja wachsen. Wir wollen ja mehr Produktivität haben. Wir wollen, dass unsere Unternehmen wachsen. Und dafür ist KI halt der Schlüssel. Die Technologie ist der Schlüssel für den zukünftigen Wohlstand. Und die Technologie muss natürlich dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Aber da glaube ich dann wieder an das europäische Prinzip. Wir haben uns Regeln gesetzt, Stichwort ethische AI, Stichwort AI Act, was die AI halt auch nicht können darf. Und das begrüße ich persönlich auch in dem Zusammenhang. Und so ist meine Perspektive aus dem deutschen Mittelstand heraus, wie wir auch AI jetzt in der Hörmann-Gruppe ausrollen.
Habt ihr euch mal Gedanken gemacht über Branchen, die es in 3 Jahren so nicht mehr geben wird? Also ich dachte irgendwie, Callcenter hätte es wahnsinnig schwer irgendwie in 3 Jahren oder vielleicht auch Taxis, sobald irgendwie wirklich in Deutschland Full Self-Driving von irgendeinem Hersteller erlaubt wird. Also es gibt es da so Dinge, die ihr euch angeguckt habt, wo ihr sagt, oder da sollte man besonders sich Gedanken machen, wie die Zukunft aussieht?
Also ich habe dann ja einen Post gemacht nach meiner Messe in Las Vegas, die sehr stark marketinglastig war. Da fand dann kurz später die OMR in Hamburg statt. Und da habe ich gesagt, Leute, ich glaube, jeder, der auf der OMR ist, jeder und jede, da ist sozusagen die Disruption wird AI sein.
Deadman ja. Walking.
Und das aber auch, da war natürlich die Reaktion, im Netz kannst du dir vorstellen, oh Gott, Hilfe, wie kann das sein und niemals und so weiter und so fort. Und da kommen natürlich dann die kreativen Köpfe um die Ecke und man hat lange Kundenbeziehungen und so weiter und so fort. Aber ich sehe das ja auch teilweise in den Unternehmen, die ich begleite und auch selber wenn wir jetzt neue Startups aus dem Boden stampfen. Also wenn es wirklich darum geht, das klassische Agenturgeschäft, ja, wo man sagt, Beratung sowieso, als klassische Agenturgeschäft, wo du sagst, also wie der Friedrich sagte, hey, du brauchst irgendwie ein Corporate Design Set mit Logo und Name. Ich meine, allein schon der Namensprozess ist ja Wahnsinn, ne? Mit Name, dann brauchst du irgendwie gucken, dass du irgendwie ein paar gute Aussagen brauchst für deine Webseite, dann muss die Webseite gebaut werden, dann brauchst du irgendwie ein Mission Statement, ein Vision Statement, dann musst du ein Pitch Deck für Investoren bauen. Ja, dann, also das ist ja, gehst du in Broschüren rein, dann gehst du, das ist ja alles jetzt Champions League da draußen, ja. Champions League, wenn du so ein bisschen auch in Dialog reingehst und ein bisschen kritisch der KI gegenüber bist und auch selber natürlich, jetzt kommt's, was brauchen wir? Wir müssen selber kritisch sein, wir müssen selber Knowledge reinbringen, wir müssen selber sagen, hey, das will ich so nicht haben, ich will es eigentlich anders haben. Also wir müssen die KI da auch hinführen. Aber ich glaube, die Industrie ist massiv, massiv unter Feuer. Ja, ist jetzt schon und wird weiterhin massiv unter Feuer sein.
Ich glaube an so eine Welt, wo jeder Trend auch immer noch einen Gegentrend hervorruft. Und ich glaube halt, dass du wirst auf der einen Seite halt jetzt in den Industrien extrem AI Einzug halten sehen, zum Beispiel beim Thema Übersetzungsdienstleistungen oder eben wie Philipp anspricht, so diese kreativen Dienstleister.
Google Translate ist seit dieser Woche Open Source quasi.
Ja. Und das ist natürlich das disruptiert dann natürlich die Industrie. Also im Sinne von, okay, ja, selbstverständlich nutze ich dann zukünftig die AI, wenn ich eine schnelle und günstige Lösung brauche. Aber gleichzeitig, Stichwort Gegentrend, es wird auch immer noch in diesen Industrien, glaube ich, die menschlichen Experten und die menschlichen Dienstleister geben. Und das ist dann wahrscheinlich stellenweise einfach Luxus. So nach dem Motto, ja, ich habe mir halt den Menschen gegönnt. Klar habe ich dafür das Zehnfache bezahlt.
Wie ja so viel von dem, was wir im Leben ausgeben, fürs Gefühl ist, fürs Luxus, für die Experience. Und ich glaube, das wird dann auch in den nächsten Jahren nochmal klarer, dass man sagt so, boah, ich hätte gedacht, das bricht alles zusammen, weil die KI das kann. Aber die meisten Menschen wollen das gar nicht wegen der Funktion, sondern wegen der Experience mit Menschen drumherum, die sie damit hatten. Das glaube ich auch. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, noch sehr, sehr lange sehr, sehr sicher sind, weil wir einfach Menschen bevorzugen. Hm?
Genau. Was ist der am häufigsten benutzte Use Case von ChatGPT? Das ist halt Coaching. Ja, das ist halt dieses Personal Mental Health Conversations, wo man dann eben die AI nutzt, um eben da über seine eigenen Themen zu sprechen. Aber ganz ehrlich, wenn es mir wirklich dreckig geht, dann werde ich natürlich den Mensch bevorzugen. Dann gehe ich zu einem Profi. Ich glaube, da wird sich die Welt hinbewegen, dass einfach diese AI-Angebote einfach omnipräsent sind, super günstig und immer verfügbar, aber dass eben tatsächlich dann die menschliche Expertise immer noch einen Wert hat.
Eingehend ist einmal das Wort gefallen, wie können auch vielleicht Mittelständler oder Unternehmen in Deutschland Daten finden, die vielleicht ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen oder einen gewissen Wert haben. Gibt es so ein Rezept oder gute Vorbilder, wie man so einen Burggraben aufbaut, wo man sagt, egal was da draußen passiert, das sind Dinge, die hab nur ich und da werde ich jetzt verdammt nochmal einen Wert draus entwickeln?
Wir haben tatsächlich eine so eine Case Study auch in unserem Buch. Die Gebrüder Dorfner haben, das ist ein wirklich traditionelles deutsches mittelständisches Unternehmen, die aus dem Bergbau kommen, also wirklich Rohstofflieferant. Also total das Oldschool-Geschäft und das war ein wahnsinnig spannendes Interview, weil da eben der CEO erklärt hat, wie er es geschafft hat. Er ist quasi in seinem Unternehmen über einen Datenschatz gestolpert. Ja, die haben eben in ihrem Labor über Jahrzehnte hinweg akribisch Messwerte, Messdaten für Formeln aufgeschrieben und festgehalten. Und dann hat er es geschafft, anhand dieses Datenschatzes ein neues AI-basiertes Geschäftsmodell zu entwickeln. Und plötzlich wird aus einem verstaubten Bergbauunternehmen ein AI-Unternehmen, also ein AI-Geschäftsmodell. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Case Study in unserem Buch. Ich glaube, gibt es dafür ein Patentrezept? Vor allem so, sage ich mal, so dieses schnelle Patentrezept. Wie kann ich jetzt in einem Jahr zum Datenschatz kommen? Nein, ganz ehrlich. Das Datenthema ist die härteste Nuss, die muss man knacken, wenn man wirklich jetzt die Dekade der KI ernsthaft beschreitet. Klar kann man immer Quick Wins umsetzen. Die shiny Use Cases sind ganz einfach zu erreichen. Mit super wenig Invest haben wir schon drüber geredet. Da hat sich vieles vergünstigt und vereinfacht. Aber dass man an seine Datenqualität ran muss, dass man sicherstellen muss, dass man sich auf seine Stammdaten verlassen kann, dass man ich werde ein bisschen technisch, aber das ganze Thema, wie komme ich eigentlich an die Daten ran, die meistens in meinen ERP-Systemen liegen und schaffe es, die an verschiedene KI-Agenten zu schicken. Das ist zum Beispiel jetzt auch gerade so die nächste Schallmauer, die wir technisch bei der Hörmann-Gruppe gerade angehen. Das sind wirklich richtig dicke Bretter, die man da bohrt, wenn man sich mit dem KI-Thema auseinandersetzt. Also ja, Philipp, die Sachen sind günstiger anzuschieben. Am Ende des Tages schaffen wir es aber durch KI jetzt gerade auch überhaupt mal diese wirklich wichtigen Investitionen in unsere Daten zu rechtfertigen. Und die Leute verstehen jetzt plötzlich auch, warum man an die Daten ran muss. Und das dauert aber auch Zeit.
Wenn die Leute, die jetzt zugehört haben, sich überlegen, was da bei Hörmann für Agenten gebaut werden, was könntest du uns da mitteilen?
Ich sag mal so, wenn wir eine Gruppe sind von 30 Unternehmen unter einem Dach, dann versucht man natürlich, Synergien zu heben. Ja, das heißt, man hat eben verschiedene ERP-Systeme, Stichwort Einkauf, und macht sich dann Gedanken, wie kann ich es eigentlich schaffen, dass 30 Unternehmen möglichst gemeinsam auch einkaufen. Das ist ein so ein Thema. Ich gehe da nicht weiter ins Detail, aber das ist eben auch gerade ein konkretes, sage ich mal, eine konkrete Initiative, die wir da mit dem Stichwort AI-Agenten auch verfolgen.
Dass man aber wirklich sagt, wir haben jetzt irgendwie ein Edge-KI-Modell vor Ort in einem Alarmsystem drin, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen entfernter, oder?
Also wenn wir bei dem Thema Warnsysteme sind, das ist kritische Infrastruktur, das ist was, da gehe ich jetzt nicht technisch ins Detail.
Wir hatten vor 3 Monaten oder so in Hamburg abends um 21.30 Uhr gingen in ganz Hamburg alle Sirenen an. Und das war ziemlich uncool, weil sich nichts dazu finden ließ und keine Nina und keine Cut waren und gar nichts war irgendwie zu dingsen, aber es waren draußen alle Sirenen an. Und da dachte ich auch so, ja, okay, wenn was passiert, dann sind wahrscheinlich die Warn-Apps auch wirklich down und dann gehen nur noch die analogen Systeme und dachte ich so, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann war das aber so ein fetter Finger, wir hatten Hochwasser im Hafen und anstatt, dass nur der Hafen gewarnt wurde, hat halt in Gesamt-Hamburg ausgelöst. Aber das war schon aufregend. Aber das war dann wahrscheinlich halt am Ende dann doch wieder menschliches Versagen, ne?
Spannender Case. Also ich finde es persönlich einfach cool, bei Hörmann zu arbeiten, weil wir eben solche Unternehmen tatsächlich bei uns in der Gruppe haben. Und dieses Thema der Sirenentechnik, das ist dazu da, um am Ende wirklich Leben zu retten. Ja, das wird in Deutschland eingesetzt, Stichwort Hochwasser, du hast es gerade erwähnt. In anderen Ländern geht es jetzt eben auch davor, nicht nur sich vor Naturkatastrophen zu schützen, sondern dann eben auch vor militärischen Konflikten. Es sind einfach Themen, die auch immer relevanter werden. Und ja, ich mit meinem Team bei der Hörmann Digital habe tatsächlich dann auch im Hintergrund an der Software mitgebastelt, die heute dann dafür verantwortlich ist, so vorausgesetzt, es gab das Update, wie man diese Sirenen korrekt in der richtigen, sage ich mal, Postleitzahlregion auch auslöst.
Und ich finde ja auch, dass der Kern ja immer der Schmerzpunkt ist. Also das ist ja jetzt in dem Fall Schmerzpunkt bei den Hörmann. Das sind ja wahrscheinlich nicht direkt die Kunden, aber die sozusagen, die dann dieses Alarmsystem nutzen. Ja, und natürlich sind es die, und das auch nochmal der Appell da draußen an alle, die Schmerzpunkte im Unternehmen, die KI ja wahnsinnig schnell lösen kann, ja. Also ich kann mich erinnern bei Vertriebsfahrten, die ich mit Mittelständlern gemacht habe, mit Vertrieblern, ja, was war für die das Schlimmste? Protokolle schreiben. Ja, die mussten Dinge ins CM-System eingeben. Ja, die mussten irgendwie nachfassen. Die haben dann immer gesagt, Monkey-Arbeit dazu, ja. Die waren aber die Shining Stars, die Außendienstler in den One-to-One-Gesprächen mit den Kunden, aber mussten eigentlich 50% ihrer Zeit irgendwelchen Admin-Kram machen. So, und da glaube ich, dass die KI, und das sind so in meiner auch totale Quick-Wins, ja, dass die KI da total die Schmerzpunkte lösen kann bei den Menschen, die eigentlich ihre Stärken haben, um ganz andere Sachen zu machen. Weil der Vertriebler ist ja der Außendienstler, der kann der beste Protokollant der Welt sein, aber der wird ja niemals erfolgreicher Außendienstler sein, wenn der nur gute Protokolle schreibt. Ja, sondern der ist eben guter Verkäufer, der kann gut sprechen, der kann gut präsentieren, der kann eine Beziehung zum Kunden aufbauen, der weiß genau, wann fasst er nach und so weiter und so fort. So, und wenn der jetzt KI-Tools hat, ja, die dem sozusagen diese ganzen administrativen Tätigkeiten vom Schreibtisch nehmen, ja, dann ist der natürlich der Erste, der sagt, ich will das Tool haben, ja, und dann wird er mehr verkaufen, besser verkaufen, ja, höherpreisiger verkaufen, höhere Deckungsbeiträge haben und so weiter und so fort.
Das Schöne an diesem Thema, und das war eben auch schon vor 10 Jahren so in der digitalen Transformation, man kann eben eigentlich sich so eine Art Toolkasten daraus ableiten. Ja, wie denke ich über mein eigenes Geschäft nach, wenn ich dafür verantwortlich bin als Geschäftsführer? Wir haben gerade über Hörmann-Warnsystem geredet, aber diese Fragen lassen sich natürlich abstrahieren auf jedes mittelständische Unternehmen, was Geräte verkauft hat, die irgendwo im Feld installiert sind. Das läuft immer gleich ab. Du hast eine Vertriebstruppe, die muss Anfragen annehmen, die muss wahrscheinlich auf Ausschreibungen reagieren und das Ganze möglichst schnell, möglichst günstig anbieten können. Dann musst du das Ganze installieren und dann hinterher hast du halt eine Servicemannschaft. Irgendwelche Field Technicians, die dann eben rausfahren, um einen Akku zu wechseln oder um irgendwelche Defekte zu bearbeiten. In diesen beiden, sage ich mal, Customer Journeys hast du natürlich automatisch Use Cases, die du mit KI verbessern kannst. Du hast das Thema im Vertrieb, Beantwortung zum Beispiel von Ausschreibungen oder Lastenheften von Kunden, so dass die KI dir eben hilft es schneller zu verstehen, schneller auch abzugleichen mit dem, was du tatsächlich in deiner Historie auch verkauft hast, so dass du schneller Time to Offer bei deinem Kunden wieder vorstellig wirst, um dem eben besser zu bedienen. Und im Service Case hast du das ganze Thema Zugriff auf Wissen, Zugriff auf die Vergangenheit, Verständnis der Anlage vor Ort, Verständnis des Fehlerbilds. Ja, eben auch wieder Stichwort demografischer Wandel. Es verlassen Experten unsere Arbeitswelt, es kommen neue nach. Wie kommen die eigentlich an der Anlage damit zurecht, dass da irgendeine total veraltete Technik verbaut ist und die dann trotzdem warten können? Und genau das sind natürlich auch die Use Cases, wo dann die KI wirksam wird. Ja, Konsum von irgendeiner Wissensdatenbank, das Ganze möglichst nutzerfreundlich auch auf Fremdsprachen zur Verfügung gestellt, so dass der Service im Feld auch weiterhin funktioniert. Also das ist eigentlich gerade das coole Beispiel, weil wir über die Warnsysteme geredet haben. Anhand eines solchen Unternehmens lassen sich diese Cases natürlich auch mal durchspielen. Und ich wette, dass viele der Zuhörer, die uns gerade zuhören, eben eigentlich genau diese gleichen Muster in ihrem Unternehmen auch kennen. Und ich glaube, dass Philipp hat es schon gesagt, wir müssen uns mehr austauschen, wir müssen über die Erfolge reden. Da können wir im Mittelstand so viel voneinander lernen. Und da sind wir auch nicht gegeneinander unterwegs. Wir sind nicht die Konkurrenten im deutschen Mittelstand. Ja, wir müssen zusammenarbeiten, um in dem globalen Wettbewerb mithalten zu können, um da gewinnen zu können. Darum geht's gerade. KI ist hier eben tatsächlich auch irgendwo, wir gegen die anderen da draußen. Und wir lassen uns die Butter da auch nicht vom Brot nehmen.
In Deutschland gibt's offensichtlich auch eine Entsorgungsbranche. Und wenn einer in Hamburg Entsorger ist, dann hat er fast keine Wettbewerbsüberschneidung mit jemandem, der in München Entsorger ist, natürlich, weil der fährt ja nicht aus Hamburg. Und insofern ist die Entsorgerbranche wahnsinnig offen, was so den Austausch geht. Da kann wirklich der Münchner sagen, das sind meine Top-Tricks, wie ich irgendwie noch besser funktioniere und so weiter. Das ist richtig geil zu sehen und das sieht man in Branchen, wo es halt ähnlich ist, ne, wo es vielleicht auch irgendwie oft ist, Kies, Beton, also alles, wo man sagt, da macht es einfach keinen Sinn, weiter als 50 Kilometer irgendwie zu fahren. Und das sind lustigerweise wirklich Branchen, die es auch in den letzten Jahren geschafft haben, sich richtig gut zu vernetzen und toll Erfahrungsauszutauschen. Und da habe ich so eine Offenheit gesehen, wo ich dachte, das ist ja unfassbar, dass ich bei Entsorgern so eine Austausch über Innovationen sehe, die ich sonst irgendwie bei fast keiner anderen Branche sehe. Das fiel mir jetzt gerade noch ein.
Das ist ein echt cooles Beispiel. Ich kann bei uns auch noch was berichten. Und zwar, selbstverständlich haben wir bei Hörmann dann irgendwann auch unseren eigenen Chat-Agenten eingeführt. Also ganz ohne den geht's natürlich nicht. Aber den haben wir eben nicht. Also wir haben jetzt nicht die, sag ich mal, kommerzielle Enterprise-Lizenz uns geholt. Wir haben auch nicht unser eigenes Ding gebaut. Wir haben tatsächlich auf eine Kollaboration im deutschen Mittelstand gesetzt. Also es gibt eben eine Plattform, die wird von der Firma Just Experts kollaborativ entwickelt. Da gibt es eine Entwicklungspartnerschaft, wo inzwischen 15 mittelständische Unternehmen ein Buy-in geleistet haben, um gemeinsam eine solche Software zu entwickeln. Das heißt, man tauscht sich auch regelmäßig aus über die Use Cases, die man sieht, entwickelt gemeinsam diese Feature Requests. Und so, sage ich mal, profitieren alle davon. Es wird für alle günstiger. Man hat diesen Erfahrungsaustausch und das ist für uns der total richtige Weg.
Trotz all der Begeisterung, Philipp, bei dir habe ich gesehen, dass du dich für den Social Media Bann aussprichst. U16, also Australien hat das gerade gemacht.
Am liebsten U18 bitte. U16 reicht nicht. Ich habe ja 4 Kinder, die werden ja komplett... Nee, meine Kinder sind 19. Es erscheint diese Woche ein großer Spiegelartikel. 19, 16, 11 und 8. Und ich bin ja auf der einen Seite jemand, der sagt, hey Leute, Deutschland digitalisieren bitte in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Aber bitte nicht bei den Kindern. Und die Kinder werden ja digitalfrei erzogen bei uns. Also Smartphone frühestens mit 14, Social Media, Instagram, Facebook, TikTok frühestens mit 18. Und wenn sie Smartphone kriegen, Stasi-Modus. Also Hardcore, ist wirklich Hardcore, ja. Und auch übrigens Überlassungsvertrag vom Handy, also das Handy gehört mir. Ich habe mit meinem Sohn einen Vertrag geschlossen, ja, wo ich dem das zur Verfügung stelle, also Laie, da stehen Regeln drin. Also das heißt, ich bin da schon ultra Hardcore und ich habe es geschafft als Addicted Social Media Dad, ich habe mich von Instagram getrennt. Also ich habe sehr viel auf Instagram gemacht und ich habe gemerkt, ich war da 1,5 bis 2 Stunden am Tag, kann ich offen drüber sprechen, vom Algorithmus gefangen. Natürlich ganz viel in den USA, ich schreibe ja viel über Trump und so, da ist natürlich Instagram auch ein toller Kanal, um die Infos zu kriegen. Und seitdem ich Mitte November da raus bin, geht's mir echt besser.
Das heißt, du schreibst gegen Trump, aber in der Familie bist du dann doch der totalitäre Typ, der lieber dann doch alles in der Hand hat und kontrolliert.
Total. Also ich sag nur, ich sag auch meinen Kindern, wenn ihr...
Aber
wenn
Trump
ihr
wurde wenigstens gewählt. Du bist nicht gewählt.
Absolut. Nee, du. Deswegen, jetzt kommt mein Spruch, den ich den Kindern immer sage. Im nächsten Leben habt ihr hoffentlich einen Vater und eine Mutter, die euch mit 3 Jahren, wie das ja teilweise auch üblich zu sein scheint, ein iPad geben und mit 7 oder 8 Jahren unbeschränkten Internet- oder YouTube-Zugriff. Das ist leider, gibt's bei uns zu Hause nicht. Und... Frag meine Tochter, die hat ja auch im Spiegel gesprochen, die ist sehr dankbar, dass wir das so durchgezogen haben.
Aber ich finde es, ich kann es total verstehen, mein Sohn geht auf den Waldorf-Kindergarten und meine Verlobte ist da auch sehr, sehr, sehr...
Hast du mal gerade die Kurve gekriegt?
Ja, meine Ex-Freundin, jetzt Verlobte, die ist wahrscheinlich sozusagen, würde das liken, was du gerade gesagt hast. Insofern, ich habe da relativ viel Verständnis dafür und finde Social Media U16 eigentlich auch ein No-Brainer. Hm, toll, okay. Kennt ihr persönlich jemanden, der schon seinen Job wegen AI verloren hat?
Nein. Also ich muss die Frage mit klar Nein beantworten.
Ich auch nicht, nein. Also ich habe gerade tatsächlich überlegt, ich bin jetzt gedanklich durchgegangen, ob ich irgendjemanden kenne, der in letzter Zeit in San Francisco aus einem der großen Softwareunternehmen rausgeflogen ist. Weil da tatsächlich ja angeblich der AI-Impact jetzt sehr stark eingeschlagen hat. Aber nein, die Leute sind alle noch drin. Also wahrscheinlich sind sie einfach an Positionen angekommen, die jetzt zu hoch sind, damit man die da rauswirft.
Ich hatte gerade einen Podcast mit dem Geschäftsführer von Ordio, das ist ein SaaS, die kümmern sich darum, dass zum Beispiel in Restaurants alle Schichtpläne funktionieren, jeder alles weiß, jeder weiß, was Checklisten drin hat und so weiter. Und das scheint irgendwie auch gut zu klappen. Und der sagte, er ist kein Techniker, aber seit einem halben Jahr vibe-codet er. Die haben im Unternehmen das so gemacht, dass jeder irgendwie an die Daten rankommt. Also jeder im Unternehmen kann vibe-coden, ohne dass halt irgendwas kaputt geht. Und wenn da coole Funktionen draus werden, dann überlegen sie, ob sie da irgendwie mehr mitmachen. Aber der sitzt jetzt als Geschäftsführer und vibe-codet dann einfach neue Features, auf die er Bock hat. Und wenn die cool sind, dann bauen sie die. Und das ging bei ihm so weit, dass er im Sommer alle Produktmanager gefeuert hat und gesagt hat, brauchen wir nicht mehr, brauchen keinen Produktmanager mehr, aber ich biete dir einen Job an als Vibe-Coding-Expert, als sozusagen Coding oder sozusagen eine neue Position, wo er gesagt hat, ich will einfach dieses Prototyping, das muss halt wahnsinnig schnell werden und es muss wahnsinnig billig werden, 50 Sachen auszuprobieren, um irgendwie den einen Spaghetti zu finden, der an der Wand hängen bleibt. Und das fand ich, war echt nochmal krass intensiv, dass er sagt, er schickt irgendwie in den Urlaub die Kündigung für seine Produktmanager, weil er sagt, ich glaube nicht mehr, dass es den Job bei uns braucht, aber wir möchten dich behalten, aber du hast jetzt einen neuen Titel. Das fiel mir dazu gerade noch ein.
Mhm. Also mega, mega Case. Finde ich super spannend. Ist schon ein krasser Move, den Leuten dann gleich die Kündigung zu schicken. Ich würde halt immer überlegen, wahrscheinlich waren das ja keine schlechten Produktmanager, sondern eben zu gucken, wie lässt sich dieses Talent halt in andere Bahnen lenken, sodass da eben wieder was bei rauskommt, wo ich das Gefühl habe, dass da lohnt sich der Invest. Aber wir bei Hörmann Digital, ich habe eine wahnsinnig kompetente Mannschaft und eben, ich habe es gerade eben kurz erwähnt, so wir haben tatsächlich in der Vergangenheit auch Industry-grade Software gebaut, ja, im kritischen Infrastrukturbereich. Also das ist wirklich eine krasse Kompetenz, die da bei mir auch im Team hockt. Und ja, natürlich, wir beschäftigen uns jetzt auch ganz stark mit diesem KI-assistierten Coding, sage ich es mal vorsichtig. Wir setzen die KI jetzt nicht in den Autopiloten, aber wir müssen uns natürlich auch selber damit auseinandersetzen, wenn wir immer KI predigen. So, wir müssen unsere eigene Medizin trinken. Was bedeutet das eigentlich für die Art und Weise, wie wir Software entwickeln? Wie lässt sich das eigentlich effizienter machen? Und klar, so ein, sage ich mal, MVP oder POC Software Case ist natürlich schnell gevibe-coded. Aber dann in so einem Konzern, B2B-Geschäft, musst du dann natürlich auch den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wie kriege ich das denn hin, dass diese App auch an meine ERP-Daten rankommt? Wie ist das Ganze dann auch wirklich DSGVO-konform? Man muss ja in der Industrie auch noch ganz andere Zertifizierung nachweisen. Erst recht, wenn man an Automotive liefert. Dann wird man vom OEM ja auch nochmal geauditet. Also da sind so viele Requirements dran. Ich will das ganze Thema jetzt gar nicht runterreden, ganz im Gegenteil. Aber wie schafft man es eigentlich mit AI, diese ganzen Requirements zu erfüllen? Da glaube ich ganz fest dran. Da ist mein Team auch gerade auf einer krassen Lernreise. Aber der Unterschied jetzt zu dem Case, den du gesagt hast, ist, wir geben unseren Leuten halt Zeit für diese Lernkurve. Da sind wir wieder bei dem Thema Haltung. Das ist halt ein Führungsthema. Ich entscheide mich bei Hörmann da, mit meinen Leuten diese Reise gemeinsam zu gehen. Halt auf ein klares Ziel ausgerichtet. Und ehrlich gesagt, so macht's auch wahnsinnig viel Spaß. So dieses gemeinsame Lernen, das weckt eine krasse Begeisterung, wenn die Leute dir vertrauen können, dass du sie eben nicht nächste Woche während des Urlaubs rauswirfst. Es macht gerade wahnsinnig viel Spaß. Wir leben echt in super spannenden Zeiten.
Habe ich was vergessen? Gibt's noch ein Thema, das ich unbedingt ansprechen hätte sollen, aber mangels meiner Kapazitäten nicht angesprochen habe?
Ja, ich habe noch ein Beispiel. Das ist auch in unserem Buch Mut zur KI drin. Und zwar die Bundestagsverwaltung. Da ist ja die Julia Klöckner, die sozusagen die Präsidentin. Ja, und Ja, und ich sag mal, ich habe mich gefragt, was macht so eine Bundestagsverwaltung? Da wird natürlich ein bisschen, die managen ja den Bundestag, da wird Security dabei sein, da wird Küche dabei sein, da wird IT dabei sein. Ja, da gibt's auch so einen rechtlichen Bereich, wo dann irgendwie Gesetze vorgeprüft werden. Ja, und dann wird's ja ein Putzteam geben und so weiter und so fort. Garderobe, also was nicht alles dazugehört. Elektriker, Hausmeister. So, und dann gibt's natürlich auch Protokollanten und Protokollantinnen, die eben die Protokolle mitschreiben. Und ich stelle mal die Frage, Leute, was meint ihr eigentlich, wie viele Mitarbeitende denn in der Bundestagsverwaltung arbeiten? So, und dann könnt ihr jetzt mal hier im Podcast, könnt ihr euch überlegen, ich sage jetzt mal 250, 500 oder 3200?
Ich hatte jetzt gehofft, bei einer Staatsquote von 40%, wahrscheinlich 40% so viel wie im Bundestag sitzen. Also hätte ich eher sowas 400, 500 gesagt, aber...
Ja, genau. Knapp vorbei ist auch daneben. Es sind natürlich die höchste Zahl. Es sind über 3000. So. Und jetzt muss man sich überlegen, und was machen die meisten? Die meisten sind natürlich protokollführend unterwegs und nehmen sozusagen Protokolle, ne, also führen die Protokolle, dann geht's um Distribution, da geht's um Archivierung, da geht's um Zusammenfassung. So. Und ich glaube, zum Beispiel, dass die KI diesen Job einfach viel schneller, viel besser, viel zielführender machen wird. Und jetzt kommt's. Diese Menschen, die da ja arbeiten, die sind ja alle, die haben ja schon mal, das finde ich ja mega, schon mal so ein demokratisches Grundverständnis, weil wenn ich schon für den Bundestag arbeite, das ist ja schon mal ein guter Wert. Die sind alle schlau. Das heißt, die können sozusagen mitschreiben, Steno können das aufnehmen und können das auch noch zusammenfassen. Also das könnte ich wahrscheinlich so schnell gar nicht, ne? So. Das heißt, da jetzt zu überlegen, wo kannst du diese mega Demokraten, die sich für unser Land einsetzen, die physisch in Berlin sind, ja, die sich mit den Themen, mit den Gesetzen, die ja da auch irgendwie eine Fachkompetenz entwickelt haben, wo können wir die einsetzen? Und die können wir, glaube ich, viel besser einsetzen als im Protokollwesen im Bundestag, ja.
Das stimmt, und mir fällt sofort, die können alle in der Bürokratie helfen und die Probleme der Unternehmen lösen, die Bürokratiefragen haben. Das können die ab morgen alle machen.
Siehst du? Genau, absolut. Da gibt's ja jetzt auch ein Portal, wo man, glaube ich, wo man ja jetzt die Bürokratiehürden anmelden kann, ja. Der Bundesregierung. Da könnten die sofort, diese hunderte Menschen, die könnten sofort in dem Portal arbeiten, könnten die anfangen entgegennehmen und könnten das sozusagen weiterleiten, kanalisieren, wie auch immer, besser machen, whatever. Genau.
Lieber Philipp, lieber Friedrich, danke euch herzlich für das ganz tolle Gespräch. Ganz viel Erfolg bei eurem Buch und natürlich bei euren anderen Projekten. Ich pack alle Links zum Newsletter, zum Buch und so weiter. Mut zur KI, packe ich in die Shownotes, da können die Leute es finden. Und ich glaube, wer bis zum Ende jetzt durchgehört hat, der ist auch so interessiert, da irgendwie mal reinzuklicken. Insofern motiviere ich euch, da mal reinzuschauen. Toll, dass ihr bei uns wart. Und weiterhin alles Gute.
Dank dir.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Mir mehr und ich hoffe den Leuten zu Hause auch. Fürs Zuhören auch nochmal lieben Dank und auch im eigenen Sinne meinen Aufruf zum Abonnieren hier am Ende, denn wer so weit zugehört hat, glaube ich, der hat sicherlich auch Lust auf die nächste oder die letzte Folge, die wir so aufgenommen haben. Kommt gut durch die Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Philipp
und Friedrich
und Christoph. Macht's gut, ciao, ciao.